Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Schweizer Designer Frédéric Dödele gibt zu, dass er das ewig Schöne schaffen will und auf der Suche ist nach neuen Archetypen. Dabei verzichtet er auf schrille Entwürfe, sondern vertraut auf Präzision und Zurückhaltung. Sei das nun bei der Ausstattung einer Kirche oder beim Entwurf eines Esstischs oder einer Garderobe. Karin Salm hat den 45-jährigen Gestalter in seinem Atelier in Zürich getroffen.
Frédéric Dödele hat ein ehemaliges Ladenlokal umbauen lassen, sodass sein Atelier einladend hinter zwei großen Schaufenstern liegt. Und umgekehrt geben diese Schaufenster den Blick frei in die Üppigkeit des alten botanischen Gartens. Dieses Atelier besteht aus 4 Räumen. In 2 Räumen dominieren die Computerbildschirme, in einem Raum wird mit Papier, mit Ton, Draht und Stoff gepröbelt und gebastelt und im 4. Raum steht ein Tisch mit einer ovalen, ausladenden Tischplatte aus Holz. Bücher und Zeitschriften stapeln sich auf dieser Tischplatte und Frédéric Dödele hat eine schlichte Wasserkaraffe und 2 Gläser bereitgestellt, sodass das Gespräch beginnen kann.
Der Tisch hat eigentlich 2 Funktionen. Der ist einerseits Besprechungstisch, wenn ich Kunden empfange oder ein Projekt bespreche mit meiner Mitarbeiterin oder mit Kunden oder Projektpartner. Der hat aber auch die Funktion, Lesetisch zu sein, Recherchetisch zu sein. Der steht in Zusammenhang mit einem Büchergestell, der in meinem Rücken steht. Ja, der ist groß genug, dass man viele Bücher aufklappen kann und ich nutze ihn sehr oft, wenn ich am Anfang eines Projektes eine Bildrecherche oder überhaupt eine Recherche mache, um erste Ideen zu generieren. Und ich nutze den Tisch eben auch in dem Zusammenhang, um erste Projektskizzen zu machen, weil ich brauche für diese erste Ideenfindungsphase eines Projektes einen neutralen Ort. Weg vom Computer, weg von der Post, die auf mich wartet, oder von Pendenzen. Und dieser Tisch ist eigentlich wie eine Insel im Atelier und ich kann mich an diesem Tisch wunderbar konzentrieren.
Also heißt das, ist jetzt dieser Tisch, ist das quasi das Labor, wo die Kreativität losgeht, so als Chemielabor oder was ist es?
Also die Kreativität, die findet natürlich immer und überall statt. Also die Ideen, die kommen einem hoch, immer wieder, ohne dass man das steuern kann. Aber an diesem Tisch werden diese Ideen in Form von ersten Skizzen herauskristallisiert. Die werden wie sichtbar auf dem Papier.
Jetzt sind wir vorher durch Ihr Atelier, durch Ihre 4 Räume gelaufen und da ist mir aufgefallen, dass es überall so kleine Gegenstände hat, Holzstücke, Steine, ganz merkwürdige Plastikdinge, die herumliegen. Was haben die für eine Bewandtnis?
Also diese Objekte, diese Gegenstände sind Gegenstände, die ich so sehr intuitiv sammle, weil sie mir aus irgendeinem Grund gefallen. Es kann das Material sein, es kann die Form sein, es kann die Funktion dieses Gegenstands sein. Und ich sammle sie einfach und irgendwann zwischendurch dann versuche ich so eine Auslegeordnung zu bringen. Und diese Objekte sind da als Inspirationsquellen auch. Also ich denke, sie beeinflussen mich bewusst oder unbewusst in meiner Arbeit. Und irgendwann merke ich, dass eins dieser rumliegenden Teile mich beeinflusst in einem Projekt. Und ich finde, die sind auch sehr interessant für meine Atelierbesucher. Eben so, wie Sie es auch gemacht haben, dann fangen sofort an, irgendwelche dieser Gegenstände zu kommentieren und dann kann man so einfach ins Gespräch kommen. Also das ist aber nicht die primäre Funktion dieser Objekte. Die sind eigentlich eher egoistisch für mich gedacht als Inspiration.
Also eben, Sie haben mich erwähnt, ich habe sofort eben diese Holzstücke und so in die Hand genommen, habe mich ein bisschen geschämt, aber Sie haben es immer mir erlaubt.
Natürlich, ja. Das sind keine kostbaren Stücke, also die sind wirklich da, um gebraucht zu werden, um angefasst zu werden, um verschoben zu werden durch das Atelier. Man kann immer wieder neue Zusammenhänge bilden mit diesen Objekten, je nachdem, an was man arbeitet. Die liegen einfach da, so als Potenzial.
Frédéric Dödele, der in knapp einem Monat Geburtstag feiern kann, wurde 1964 in Fribourg geboren. Er hat in Lausanne und in Kalifornien studiert und betreibt seit 1995 in Zürich ein eigenes Atelier. Hier hat er vor 5 Jahren eine Garderobe entworfen. Mikado nennt Dödele sein fragiles Holzgerüst. 2x2 schmale Holzlatten hat er gekreuzt gegeneinander gestellt und diese dann mit runden Holzstangen stabilisiert. Und weil Frédéric Dödele Fotografien mag, hat er auf seiner Homepage diese Garderobe mit einem Bild aus Urnäsch kombiniert, auf dem vor einem Bauernhof ein helles Holzgerüst zu sehen ist. Eine sogenannte Heinze, auf der einst Heu getrocknet wurde.
Es geht mir in dieser Konfrontation der Garderobe mit dem Bild aus Urnäsch eigentlich um diese einfache Holzkonstruktion, die basiert auf einem Profil, das wiederholt wird. Es geht darum, die Klappbarkeit dieser Struktur. Also das sind eigentlich die gemeinsamen Nenner.
Und wie entsteht so etwas? Also Sie haben jetzt die Aufgabe, das zu machen und dann suchen Sie mit Fotokamera oder so einfach in der Recherche, wo gibt es schon ähnliche Konstruktionen?
Ja, eigentlich ist diese Garderobe im Rahmen eines Holzprojektes entstanden. Also eine Möbelfirma hat mich kontaktiert und es ging darum, Möbel vorzuschlagen, die aus Holz gemacht werden könnten. Und die Funktion der Garderobe, die habe ich gebracht. Und dann in dem Zusammenhang habe ich mir überlegt, ja, was macht eine gute, praktische Garderobe aus? Die Klappbarkeit fand ich ein wichtiges Thema, sodass man die Garderobe auch wegstellen kann, wenn man sie nicht braucht. Und ich wollte bei dieser Garderobe möglichst viele Möglichkeiten bieten, Kleider oder Taschen oder Hüte aufzuhängen. Und deswegen besteht die Garderobe nicht nur aus einer Stange, an die man Kleiderbügel aufhängen kann, sondern die spreist an allen Enden so, dass man eigentlich auch sehr spontan Mäntel drüber hängen kann oder Taschen. Und eben so die Form der Garderobe hat sich aus dieser Überlegung entwickelt und dann gab es natürlich die Phase der Konstruktion, die gelöst werden musste im Zusammenhang mit der Klappbarkeit der Garderobe. Und da habe ich recherchiert, also was gibt es schon Bestehendes, das zusammenklappbar ist und das als Referenz dienen könnte für mein Projekt. Und in dem Zusammenhang bin ich eigentlich durch meine Fotosammlung gegangen und habe ein Foto wiedergefunden, welches ich in Japan gemacht habe, von einem Gestänge, das zum Reistrocknen gebraucht wird. Und das war eigentlich ein wichtiges Bild im Zusammenhang mit diesem Projekt, das mich für die Konstruktion der Garderobe geholfen hat. Und erst später habe ich in Urnäsch diese, wie heißen die schon wieder?
Eben die heißen Heinzen oder in genau. einem Dialekt in der Schweiz nennt man die Heinzen.
Ich habe den Begriff eben nicht gekannt. Ich habe diese Heinzen entdeckt, die eigentlich sehr viel Gemeinsames haben, sowohl mit meiner Garderobe wie auch mit diesen Gestängen, die ich in Japan fotografiert hatte. Und es ist auch immer so, wenn man sich mit einem Thema einmal beschäftigt hat, wird man von diesem Thema auch verfolgt und man findet immer wieder Bilder oder Objekte, die mit diesem Thema zu tun haben. Und ich nehme sie auch auf, weil so geht die Geschichte dieses Themas eigentlich weiter.
Jetzt haben Sie vorhin so ganz nebenbei erwähnt, Ihre Fotosammlung, oder? Ja. Wir haben ganz am Anfang gesprochen über Ihre Gegenstände, die Sie auch sammeln als ja. Inspirationsquelle, dass Sie irgendetwas anspringt und Sie das mitnehmen. Ja. Welche Funktion haben jetzt die Fotografien, respektive das Fotografieren in Ihrer Arbeit, Frédéric Dödele?
Also ich habe eigentlich eher, also ohne genaue Absicht angefangen zu fotografieren. Es ging mir eher darum, meine Umgebung viel bewusster wahrzunehmen. Es ging mir auch darum, beim Fotografieren mich zu vergessen, mich wie nach außen zu projizieren, also das eben die Außenwelt intensiver wahrzunehmen. Und ich habe angefangen, merkwürdige Situationen zu fotografieren im Alltag, auf meiner Reisen. Aber das alles wirklich ohne genaue Absicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Fotos mich unbewusst beeinflussen in meiner Arbeit. Und das fand ich ganz interessant. Und ab diesem Punkt habe ich wirklich angefangen, viel bewusster mit diesen Fotos zu arbeiten und habe sie in meine Projekte viel bewusster einfließen lassen.
Und was heißt das, bewusster einfließen
also,
lassen?
Wie das heißt... Also einerseits, wenn ich an einem Projekt anfange zu arbeiten, dann gehe ich durch mein Fotoarchiv und suche nach möglichen Themen, die fürs Projekt relevant sein könnten. Aber was interessant ist, ist, dass diese Fotos, die sind nicht nur in meinem Büchergestell archiviert, die sind auch wirklich in meinem Kopf archiviert. Und meistens kommen einzelne Bilder auch von alleine hoch, wenn ich anfange an einem Projekt zu arbeiten. Aber es ist natürlich anders. Es gibt auch Fotos, die ich vergessen habe und die entdecke ich dann wieder, indem ich durch mein Archiv gehe. Und so kann sich so eine Mosaik von Referenzen bilden, die dann zur Inspiration dient für meine Arbeit.
Sie sagen Inspiration. Ich frage mich auch, inwieweit Sie eins zu eins etwas während Ihrer Arbeit abkupfern.
Ein bisschen provokativ gefragt. Abkupfern tönt sehr negativ. Aber es gibt natürlich Situationen, wo man etwas eins zu eins übernehmen kann. Wichtig ist mir, dass es eben nicht ein Plagiat ist. Es kann aber ein Zitat sein, zum Beispiel. Man kann aber etwas eins zu eins übernehmen und trotzdem verfremden, indem man dieses abgekupferte Element eigentlich in einen neuen Kontext setzt. Das ist durchaus möglich und auch legitim, finde ich. Und wenn man etwas kopiert, dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass man es nicht täuscht, dass man auch ganz klar zugibt, aha, das ist eigentlich meine Ausgangslage, das ist meine Referenz und ich verwende das, weil es im Rahmen meines Projektes auch funktioniert, aber im Sinne eines Zitats oder einer Hommage. Ich habe natürlich schon den Anspruch, weiterzugehen als das, was ich finde. Und ich würde nie etwas mich aneignen, ohne es weiterzuentwickeln oder zu verfremden oder neu zu kontextualisieren. Also ich passe sehr auf, dass ich eben kein Plagiat produziere. Das finde ich auch wichtig. Also sonst, wo liegt dann die Kreativität des Designers, wenn er sich nur bedient aus der Welt oder aus der Geschichte? Das finde ich uninteressant.
Zitieren, etwas Vorhandenes aufnehmen und weitertreiben, es neu interpretieren. Wie das aussehen kann, hat Frédéric Dödele zum Beispiel auch in der Dreikönigskirche in Zürich vorgemacht. Hier hat er aus schwerem Eichenholz die liturgischen Möbel gestaltet und in dieses Holz hat er Kreuze schneiden lassen.
Wenn ich Möbel für bestehende Räume entwerfen muss, finde ich die Frage sehr wichtig, inwiefern integrieren sich diese Möbel in den bestehenden Räumen. Und für die Dreikönigskirche war meine Strategie, eine Verbindung zwischen Architektur und Möbel zu finden. Und die Möglichkeit einer solchen Verbindung habe ich in dem Ornament der Fenster gefunden. Die Dreikönigskirche ist eine Betonkirche vom Architekten Pfammerter. Und was sehr prägnant ist in dieser Kirche, ist eben die Konstruktion der Fenster. Diese Fenster sind aus Betonelemente konstruiert, die eben so eine kreuzförmige Struktur haben. Und das prägt das ganze Interieur der Kirche, weil es gibt sehr viele und sehr große Fenster. Und das ist wirklich das markante, formale Element der Kirche. Und meine Absicht ist gewesen, eine Brücke zu bilden zwischen Möblierung aus dem Jahr 2009 und Architektur der Kirche. Und ich habe dieses Motiv des Fensters genutzt, indem ich es umgestülpt habe. Also das, was eigentlich Glas ist bei den Fenstern, ist bei mir Holz. Und was Beton ist bei den Fenstern, ist bei mir Leere. Und somit entsteht eigentlich das negative Muster des Fenstermotivs. Und das Ganze habe ich aus massiver Eiche umgesetzt, ein Holz, das eigentlich in der Kirche auch schon vorkommt. Das hat dazu geführt, dass die Möbel sich eigentlich ziemlich perfekt in die Architektur integrieren, ohne dass der Eindruck entstehen könnte, die sind original. Also man merkt schon, dass sie aus einer anderen Zeit sind als die Architektur der Kirche. Aber es gibt einen Dialog zwischen Design und Architektur.
Es ist jetzt lustig, wenn Sie das so erzählen. Das klingt so unglaublich kinderleicht. So, wenn das irgendwie so auf der Hand, auf dem Boden gelegen wäre, dass es eigentlich gar nicht mehr so viel von Ihnen gebraucht hätte. So klingt es.
Es ist wirklich auch ein bisschen so. Was sehr wichtig ist in einem Projekt, ist diese erste Phase, wo man eigentlich seine Aufgabe analysiert und sich ganz präzise überlegt, ja, was habe ich da überhaupt für Möglichkeiten, auf diese Situation zu reagieren? Und es ist wesentlich, also wenn man diese Phase überspringt, wenn man nicht genau beobachtet am Anfang und das Potenzial einer gegebenen Situation nicht ganz präzise analysiert und wahrnimmt, dann verpasst man sehr viel. Und ich glaube, da bei der Dreikönigskirche war es relativ klar, wo ich anknüpfen konnte. Und was danach passiert ist, war sehr logisch.
Eben, Sie haben das Logische angesprochen, für die Dreikönigskirche ein neues Interieur zu schaffen, neue Möbel zu schaffen, da zu überlegen, wie neu soll das sein, wie soll sich das integrieren, einen Dialog eingehen mit der Architektur, das ist ein klarer Auftrag. Ja. Was ich mich frage und was Sie vorhin auch erwähnt haben, eben das Abkupfern oder gute Ideen zu übernehmen, zu transformieren, weiterzuspinnen, frage ich vielleicht jetzt auch ein bisschen provokativ, warum braucht es eigentlich immer wieder neue Gegenstände? Bei der Garderobe kann man sagen, es gibt gute Garderoben, beim Tisch kann man sagen, es gibt gute, anständige, schöne Tische, schönes Material. Es gibt auch Stühle, Vasen, Lampen. Und da die Frage, warum muss das immer wieder neu erfunden, neu konzipiert, neu entworfen werden?
Also in vielen Bereichen bräuchte es eigentlich keine neuen Gegenstände. Es gibt tatsächlich schon sehr viele gute Gegenstände. Ich glaube, das hat einfach mit dem Antrieb des Menschen zu tun, der immer wieder was Neues entwerfen will oder erfinden will. Es hat natürlich auch mit einer Logik des Marktes zu tun, also vor allem im Möbelbereich. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo durch neue Technologien neue Objekte erfunden werden. Also die haben natürlich ihre volle Berechtigung. Also wenn man an das iPhone zum Beispiel denkt, das ist natürlich wie eine neue Erfindung einer neuen Gerätetypologie. Nachher gibt es natürlich die Logik des Marktes und alle Marken wollen an den Erfolg eines neuen Produktes auch anknüpfen und ein Stück vom Kuchen für sich gewinnen. Und das ist natürlich auch etwas, das die Welt und die Designwelt treibt.
Aber was treibt Sie denn? Also ist es irgendwie etwas zu erfinden, was noch besser funktioniert oder noch schöner ist? Ist es die Jagd nach der Schönheit oder was ist es?
Es ist beides, aber es ist auch, ich sehe das auch ein bisschen als Spiel. Also es ist die Möglichkeit, auch im Dialog zu sein mit seiner Zeit. Ich glaube, ein Objekt, das heute entsteht, ist geprägt von unserer Gegenwart. Auch wenn es schon viele gute und schöne Garderoben gibt, habe ich das Gefühl, dass eine Garderobe, die jetzt entsteht, etwas über unsere Zeit auch erzählt. Vielleicht auch unbewusst. Vielleicht werden wir es erst in 10 Jahren oder in 20 Jahren merken und sagen, aha, ja, das ist ein typischer Gegenstand aus dem Jahr 2010. Das ist etwas, das sehr schwierig ist zu beurteilen heute, weil wir diese zeitliche Distanz zu der Arbeit, die jetzt entsteht, noch nicht haben. Ja, es ist natürlich auch die Lust, sich mit der Designgeschichte auseinanderzusetzen, sich mit seinen Vätern zu konfrontieren, sie zu übertreffen, wenn möglich. Es gibt eigentlich viele Gründe, aber ich finde Ihre Frage sehr interessant. Das ist auch eine sehr komplexe Frage und die stelle ich mir jedes Jahr zum Beispiel wieder, wenn ich an der Möbelmesse in Mailand bin im April, weil da wird es mir eigentlich fast schlecht. Es gibt jedes Jahr so vieles Neues, Es ist natürlich nicht alles gut, es gibt aber immer wieder hervorragende Neuheiten natürlich, aber es wird mir deswegen schlecht, weil sehr viele neue Ideen eigentlich die Zeit der Messe nicht überleben. Aus vielen Gründen, weil sie bei den Einkäufern nicht ankommen, weil sie zu teuer sind und. Und da fragt man sich wirklich immer die Frage, braucht das alles? Und ich habe immer wieder auch die Lust auf einer Reduktion, mindestens in der Menge, so weniger, aber besser. Also wenn ich da zitiere ich eigentlich Dieter Rams.
Wenn der Schweizer Designer Frédéric Dödele hier für Reflexe auf DRS2 Dieter Rams zitiert, dann zitiert er einen deutschen Designer, der stets die Klarheit der Form, die Materialgerechtigkeit und die einfache Bedienbarkeit gefordert hat. Über 30 Jahre hat Dieter Rams sein Credo als Chefdesigner bei Braun unter Beweis gestellt. Ehrlich, unaufdringlich, langlebig, das waren für Rams Merkmale für gutes Design. Gerade diese Unaufdringlichkeit und diese Zurückhaltung scheint auch Frédéric Dödele zu schätzen. Das hat er in der erwähnten Dreikönigskirche gezeigt und das zeigt Dödele aber auch in seinen Ausstellungsgestaltungen. Für die aktuelle Ausstellung Global Design im Museum für Gestaltung in Zürich hat er eine ruhige, rasterartige Form gefunden, damit die Ausstellungsmacher der Frage nachgehen können, wie die Globalisierung das Design beeinflusst und umgekehrt.
Ich selber sehe viele positive Seiten an der Globalisierung. Es gibt natürlich auch verheerende negative Auswirkungen auf die Umwelt oder auch auf die Kulturen, die mit der Globalisierung zu tun haben. Aber ich finde, man sollte versuchen, einerseits die Probleme, die die Globalisierung hervorbringen, zu lösen, aber auch man sollte die Vorteile dieser globalisierten Gesellschaft auch nicht übersehen. Also der kulturelle Austausch zum Beispiel, der extrem befruchtend ist für kreative Leute. Also eigentlich, man muss das sehen als Bereicherung der eigenen Kultur oder der eigenen Wurzeln. Das finde ich das sehr Spannende an der Globalisierung.
Jetzt finde ich interessant, dass Sie gesagt haben, also quasi die Globalisierung, der Vorteil wäre eigentlich oder der Wert, diesen kulturellen Austausch zu pflegen, die Inspiration. Mhm. Was ich mich frage, wenn Sie entwerfen, kann man ja auch irgendwie an die ganze Welt, an das Globale denken. Denken Sie dann beim Entwurf an einen anderen kulturellen Kontext? Also dass ein Tisch, den Sie kreieren, oder die Garderobe oder irgendetwas, dass ein Mensch in Asien oder wo auch immer diesen Tisch, diese Garderobe auch versteht?
Also dieser Gedanke steht nicht unbedingt im Vordergrund. Dafür müsste ich andere Kulturen sehr gut kennen oder sehr viel besser kennen, als ich andere Kultur, als unsere westliche Kultur kenne. Ich glaube, es läuft fast eher umgekehrt, dass das Wenige, was ich aus anderen Kulturen kenne oder kennengelernt habe und für mich auch oder für unsere Kultur relevant sein könnte, in meine Arbeit einfließt. Aber es ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass ich mit der Aufgabe konfrontiert wurde, ganz spezifisch für eine andere Kultur etwas zu entwerfen. Das war bis jetzt noch nie der Fall eigentlich.
Nein, es ist nicht für eine andere Kultur zu entwerfen, aber wenn ich jetzt mir überlege, IKEA ist irgendwie einfach überall, oder? Ja. Und IKEA muss sich ja eigentlich auch irgendwie überlegen, wir verkaufen Stühle, die werden in der Schweiz, in Schweden gekauft, die werden aber auch in Moskau, die werden in Japan gekauft. Ja. Das wäre ja so etwas zu entwickeln, das mehr oder weniger einen Einheitsgeschmack, einen menschlichen Einheitsgeschmack trifft.
Ja. Also das ist nicht mein Ziel. Ich sehe mich vielmehr als, also einerseits als Designer bin ich ein Dienstleister natürlich für meine Kunden, aber ich bin auch ein Autor und ich möchte mich in meinen Entwürfen auch ausdrücken und ich suche nicht unbedingt diese allgemeine Gültigkeit. Was ich durchaus interessant finde, aber zu diesem Thema ist die Suche nach Archetypen. Und ich denke, also wenn Sie IKEA erwähnen, also IKEA versteht es wirklich, Produkte auf den Markt zu bringen, die sehr archetypisch sind und deswegen in sehr vielen kulturellen Kontexten funktionieren können. Was mich in diesem Zusammenhang interessiert, ist eher neue Archetypen zu erfinden, die aber deswegen noch nicht von Anfang an allgemein gültig sein können, weil sie müssen sich erstmal etablieren auf dem Markt. Und dieser Drehsitz Playtime, den Sie gesehen haben, als Sie angekommen sind, der war eigentlich oder ist der Versuch, eine neue Sitztypologie zu erfinden auf der Basis von bestehenden Typologien. Es ist eigentlich ein Hocker, der ist aber drehbar, der hat eine ganz schmale Sitzfläche, der ist eigentlich gedacht für ein kurzes Sitzen im öffentlichen Raum. Und als ich dieses Produkt entworfen habe, habe ich wirklich versucht, einen neuen Typus zu erfinden für den öffentlichen Raum. Das ist das, was mich interessiert. Und ich denke, so ein Möbel hat durchaus das Potenzial, zu einem weltweiten gültigen Produkt zu werden. Es braucht einfach Zeit.
Playtime, dieser kleine drehbare Sessel für Plätze und Parkanlagen, erinnert an einen Melkstuhl. Ein einziges Stuhlbein mit einer einfachen Sitzfläche. Frédéric Dödele entwirft Möbel, er gestaltet Ausstellungen und hier ist seine Spannweite groß. Er ist ein Designer, der mit Galerien arbeitet und der gleichzeitig unter der Leitung von Alfredo Häberli mitmacht für eine neue Möbelkollektion für das Möbelhaus Pfister. Am Schluss unseres Gesprächs in seinem Zürcher Atelier gibt Frédéric Dödele zu, dass dieses breite Tätigkeitsfeld manchmal etwas zu weit ist.
Also einerseits habe ich immer das Gefühl, ich müsste mich auf eines mehr konzentrieren, nicht so verzettelt sein. Und auf der anderen Seite finde ich eben diese Spannweite sehr befruchtend, weil die Projekte, die ich zum Beispiel für Galerien entworfen habe, die sind wie eine Art Labor. Das sind experimentelle oder experimentellere Projekte, die durchaus Auswirkungen haben auf Projekte, die für eine breitere Masse gedacht sind. Solange die Projekte mich interessieren inhaltlich, gibt es eigentlich keinen Grund, mich auf einen bestimmten Bereich einzuschränken.
Und dass Sie jetzt überlegt haben, nein, bei Pfister mache ich nicht mit, weil mir das möglicherweise schadet, wenn ich jetzt als Designer in einer Galerie auftrete?
Nein, also im Gegenteil, glaube ich. Also ich glaube, man muss einfach sich sehr bewusst sein, dass man seinem Gegenüber, seinem Auftraggeber ernst nehmen muss und ihm eine Lösung bringen muss, die für ihn und für seinen Markt und für seine Kunden funktioniert. Ich fand das Pfister-Projekt fand ich sehr interessant von Anfang an, also sehr gut formuliert und hat natürlich das Potenzial, Schweizer Design zu fördern. In einem großen Rahmen und das fand ich von Anfang an sehr spannend und eigentlich sind fast alle Leute von dem Projekt begeistert, auch meine Galeristen, weil durch die Zusammenarbeit mit Pfister werde ich eine größere Aufmerksamkeit gewinnen bei einem breiteren Publikum und vielleicht geht dieses Publikum auch mal in die Galerien.
Sagt der Designer Frédéric Dödele. Die Pfister-Kollektion ist für den kommenden August angekündigt und die erwähnte Ausstellung Global Design ist bis Ende Mai im Museum für Gestaltung in Zürich zu sehen. Das war eine Sendung von Karin Salm.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.